Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
NoFap, das heißt so viel wie nicht wichsen. Die Idee der NoFap-Bewegung, Enthaltsamkeit, Verzicht auf Pornos, keine Selbstbefriedigung und all das soll Männer zu glücklicheren Menschen machen. Vor allem Männer, die suchtartig x-mal täglich zu Pornos masturbieren. Der freie Journalist und Blogger Ayren hat's einen Monat lang ausprobiert.
Also ich habe normalerweise davor eigentlich täglich masturbiert. Ich würde mal sagen, ab dem vierten Tag hat es angefangen, mich wirklich Überwindung zu kosten. Nach einer Woche wird es dann wirklich schwierig. Ja. Man hat dann permanent Druck auf dem Kessel.
Was das Ganze mit ihm gemacht hat, hört ihr gleich. Außerdem kommt eine Sexualtherapeutin zu Wort, was sie von NoFap hält. Und ob durch Enthaltsamkeit der Testosteronlevel wirklich steigt, das erfahrt ihr in dieser Sendung. Und wir starten gleich mit einem neuen Liebestagebuch von Cleo. Da ist diesmal ein bisschen was wie Eifersucht im Spiel. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Zeit fürs Liebestagebuch, Zeit für Cleo, Anfang 20, sie heißt eigentlich anders. Cleo ist seit 3 Jahren mit ihrem Freund Roman zusammen, auch er heißt eigentlich anders. Und Cleo und Roman, die führen seit einem Jahr eine offene Beziehung und lassen uns im Liebestagebuch daran teilhaben. Meistens klappt das bei denen auch ohne Eifersucht, aber einmal, da war dann doch sowas wie Eifersucht im Spiel.
Eifersucht wurde dann mal bei uns Thema, als es sich eher auf der zwischenmenschlichen Ebene bewegt hat. Und zwar hat Roman auf einer Party eine junge Frau kennengelernt. Also er hat erzählt, dass er sich mit ihr sehr gut verstanden hat. Sie haben auch viel zusammen gelacht, hatten viel gemeinsame Interessen. Sie sind sich auch nahe gekommen, haben dann geknutscht und er hat ihr seine Nummer gegeben. Und seitdem schreiben sie eigentlich wirklich jeden Tag. Das ist jetzt einige Zeit her, dass sie sich kennengelernt haben und sie haben trotzdem täglich Kontakt, ohne dass jetzt erstmal viel mehr zwischen den beiden passiert ist. Und ich habe mich halt irgendwann gefragt, was möchte sie denn von ihm, wenn sie da nicht so offensiv wird, dass sie zum Beispiel mal miteinander ins Bett gehen. Was sind ihre Intentionen, was sind ihre Pläne? Hat sie sich vielleicht verliebt und möchte jetzt irgendwie ihm auf freundschaftlicher Ebene näher kommen oder möchte sie mir Konkurrenz machen? Irgendwann wurde ich immer unsicherer, ob ich jetzt ein Problem mit ihr bekommen könnte, ohne das zu merken oder nicht. Das, was die Eifersucht ausgelöst hat, war im Prinzip der Kontrollverlust. Wenn ich weiß, Roman ist unterwegs und datet jemanden, weil er sie irgendwie heiß findet oder schleppt jemanden auf einer Party ab, dann ist es irgendwie, das klingt zwar komisch, aber es ist so in einem relativ kontrollierten Rahmen. Man weiß halt, okay, was sind die Motive des anderen, was sind die Motive von ihr. Bei ihr wurde ich mir da immer unsicherer. Als wir dann unterwegs waren und wir auch gut was getrunken hatten, kam es dann irgendwann aus mir raus, als ich gesehen habe, dass er auch nachts ihr wieder eine Nachricht schreibt. Und ich dachte, Mensch, wir sind doch unterwegs, kann das jetzt nicht bis morgen warten? Und dann habe ich das auch so gesagt, auch etwas provokant. Ja, wir haben uns nicht direkt gestritten, aber es kam halt alles aus mir raus und ich musste auch ein bisschen weinen und habe gesagt, hör mal, ich krieg Angst, ich weiß nicht, was möchte sie von dir, was willst du von ihr und wird das gerade mehr? Hast du mehr Spaß mit ihr? Kannst du besser mit ihr sprechen? Warum habt ihr so engen Kontakt? Warum habt ihr nicht endlich Sex, damit ich weiß, was da zwischen euch läuft? Ich fühlte mich halt irgendwie selbst so in der Schwebe zwischen, okay, das wird jetzt eine Freundschaft plus oder doch nur eine kurze Affäre oder sie möchte jetzt mehr von ihm und wir sollten uns vielleicht mal zu dritt zusammensetzen und sagen, was Sache ist. Einfach wirklich miteinander reden. Und diese Schwebe hat mich so unter Druck gesetzt, dass das irgendwann aus mir rauskam. Und ja, das würde ich auch unter auf jeden Fall Eifersucht ihr gegenüber fassen, weil ich war schon eifersüchtig darauf, dass er ihr so viel Aufmerksamkeit schenkt, die so ähnlich ist der Aufmerksamkeit gegenüber, die er mir schenkt. Er sagte mir aber ganz gerade ins Gesicht, ich habe mich nicht verliebt, wir verstehen uns einfach sehr gut auf einer Ebene, die sehr freundschaftlich ist und er wüsste auch gar nicht mehr, ob er überhaupt noch was mit ihr anfangen will. Also es ist immer noch so, dass sie sehr viel Kontakt haben und sie treffen sich auch sehr regelmäßig. Ich glaube nicht, dass der Flirt zu Ende ist, aber ich bin etwas beruhigter, seitdem ich die gleichen Erfahrungen gemacht habe. Seitdem ich eben jemanden übers Online-Dating kennengelernt habe, mit dem ich auch täglich schreibe, mit dem ich mich freundschaftlich ultra gut verstehe, ohne das Gefühl zu haben, dass ich mich jemals in diesen Menschen verlieben könnte.
Dankeschön, Cleo. Und ja, es geht. Es geht, dass Männer und Frauen nur Freunde sind. Also heterosexuelle Frauen und Männer. Da haben wir sogar eine ganze Sendung zu gemacht. Findet ihr noch unter eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ich sehe sie immer wieder, diese Aufkleber. No Fab, schließ dich unserer Bewegung an. Solche Sticker, die kleben auf Ampeln, sind in Clubs auf dem Klo zu finden oder an Fahrradständern. No Fapper, die schwören auf Enthaltsamkeit. Diese Bewegung kommt ursprünglich aus den USA. Gegründet hat sie Alexander Rhodes aus Pittsburgh. Er war nach eigenen Angaben pornosüchtig, hat mindestens 6-mal am Tag masturbiert und hat sich dann Enthaltsamkeit geschworen, eine Plattform gegründet, sich in Foren vernetzt, sich mit anderen ausgetauscht. Heute gibt es zehntausende Anhänger auf der ganzen Welt, die auf radikalen Verzicht schwören, davon berichten, dass sie so glücklicher geworden sind, endlich in der Lage sind, echte Beziehungen zu führen. Erfinder Rhodes, der ist übrigens nicht generell gegen Masturbieren. NoFap soll nur helfen, wenn man einen extremen Pornokonsum hat. Also, was macht so ein Masturbationsverzicht mit einem? Halte ich NoFap durch? Das wollte auch der Blogger und freie Journalist Iron wissen. Iron, du hast NoFap vor einiger Zeit schon getestet. Wieso? Hast du dich damals als pornosüchtig empfunden?
Ja, ich war damals Single, ich habe viel Pornos geschaut, ich habe viel masturbiert und ich bin dann durch Zufall bei Reddit auf dieses NoFap-Forum gestoßen, wo halt die Leute erzählt haben, dass sie durch Verzicht auf Selbstbefriedigung ganz erstaunliche Veränderungen an sich festgestellt haben. Da bin ich dann neugierig geworden.
Wie kam dann dieser Prozess, das auch wirklich mal auszuprobieren für einen längeren Zeitraum?
Die haben so eine Mitmachaktion, den NoFap February. Da ist man eben eingeladen, einen Monat lang nicht Hand an sich zu legen.
Das heißt, du hast 4 Wochen Leute wirklich mitgemacht?
Genau, das waren die längsten 4 Wochen meines Lebens.
Fangen wir mal vorne an. Wie war das damit zu starten, so der erste Tag, der zweite Tag?
Ach, der erste und zweite Tag, der ging eigentlich noch. Also ich habe normalerweise davor eigentlich täglich masturbiert. Ich würde mal sagen, ab dem vierten Tag hat es angefangen, mich wirklich Überwindung zu kosten. Nach einer Woche wird es dann wirklich schwierig. Ja. Man hat dann permanent Druck auf dem Kessel. Es wurde immer schwieriger. Ja. Ich habe dann auch recht bald auch physische Schmerzen gehabt, ja, so im Hodenbereich. Das wurde dann so beim Laufen, beim Treppengehen teilweise zum Problem. Das ist auf jeden Fall nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen.
Du hast es geschafft, so viel dürfen wir schon verraten. Hast du dir dann irgendwie auch technisch Sperren irgendwie eingebaut, dass du eben nicht dann irgendwie nachmittags nach dem E-Mail-Checken dann doch nochmal?
Ja, ich hab einen Adblogger und da habe ich dann die einschlägigen von mir frequentierten Seiten blockiert. Das war natürlich eher ein symbolischer Akt, ne? Weil das Netz ist voll mit Pornografie und
das kann man auch umgehen.
Genau, es war so wie der Trinker, der irgendwie die letzte Flasche irgendwie in Ausguss schüttet, der kriegt natürlich auch um die Ecke eine neue. Aber man vollzieht damit einen symbolischen Schnitt erstmal.
Du hast gesagt, die ersten Tage ging's noch und dann wurde es aber immer schwieriger. Das heißt, du hast wirklich extrem dann Lust gehabt oder wie war das nach einer Woche oder so?
Man denkt an nichts anderes mehr, ja. Du denkst die ganze Zeit nur an Sex und du möchtest dir irgendwie Erleichterung verschaffen. Ich würde mal sagen, das ist vergleichbar mit Rauchen aufhören, ja. Vielleicht sogar noch schwieriger. Ab dem 10., 15. Tag war dann eigentlich das Maximum erreicht, wo nicht mehr ging. Dann kam gegen Ende nochmal, das war ganz interessant, so eine kurze Phase, wo ich mal ein paar Tage lang überhaupt gar keine Lust mehr hatte.
Okay.
Wo ich das Gefühl habe, jetzt ist das irgendwie ganz aus, jetzt habe ich hier was kaputt gemacht. Dann habe ich mich aber auch in dieser NoFap-Community schlau gemacht und rausgefunden, dass das eigentlich ein ganz häufiges Phänomen ist. Man spricht da von der sogenannten Flatline. Das ist der Moment, wo das sexuelle Begehren also gänzlich verschwindet. Das ist ein Zustand, den viele Leute dann für besonders strebenswert halten. Kam dann aber nach ein paar Tagen mit voller Wucht wieder zurück.
Das heißt, das war nur so eine kurze Momentaufnahme. Wenn du dann wieder so einen Moment hattest, wo du total Lust hattest, wie bist du dann damit umgegangen? Hast du dich irgendwie abgelenkt? Hast du was anderes gemacht? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich habe auch erstmal versucht, überhaupt nicht den Gedanken daran zuzulassen, was eigentlich fast unmöglich war. Und dann halt ja, ablenken, kalt duschen, 20 Liegestütze, die ganzen Hausmittel.
Du schreibst auch in deinem Blog über diese Zeit, dass du dann einfach durch Ladies auch noch krasser zu triggern warst?
Ja, also die Schwelle, ab der du jemanden attraktiv findest, die sinkt natürlich extrem ab. Also irgendwann findet man halt jede Frau schön. Irgendwann noch Männer, Blumenvasen.
Okay.
Gedanken kreisen halt nur noch um Sex.
Ist das eigentlich auch eine Idee dahinter? So habe ich das nämlich verstanden, wenn man in den Foren so ein bisschen sich durchliest, dass sozusagen die Idee ist, wenn man eben nicht mehr getriggert wird durch Pornografie, wo ganz extreme Körper zu sehen sind, extreme Sexpraktiken zum Teil. Und die Idee ist sozusagen, man wird auch wieder von kleinen Sachen, vielleicht eben auch in der Partnerschaft wieder getriggert?
Genau. Vielleicht muss man auch ein bisschen trennen. Ja. Das eine ist Masturbation, das andere ist Pornografie. Und ich finde, das ist gerade natürlich in Pornografie hat den Effekt, dass man abstumpft mit der Zeit. Ja, dadurch, dass man halt ständig mit irgendwelchen nackten Supermodels virtuellen Sex haben kann, stumpft man natürlich ab. Und dadurch, dass du die Option nicht mehr hast, zu masturbieren und auch keinen Porno siehst, richtest du dich natürlich auch mehr auf das richtige Leben aus, suchst halt nach einer wirklichen Alternative, nach einer echten Frau. Also ich habe schon gemerkt, dass man da auf Frauen direkt dazugeht.
4 Wochen lang hat er sich nicht selbst befriedigt. 4 Wochen lang hat er keine Pornos geguckt, kein Sex, gar keinen. Iron hat genau das durchgezogen. Sag mal, was passiert da eigentlich mit dem Körper? Hattest du dann irgendwann nach einer gewissen Zeit nachts feuchte Träume? Ist der Samen irgendwie von selber rausgekommen?
Darauf habe ich gehofft, ehrlich gesagt, aber okay. Es ist nie geschehen, ist bei mir auch noch nie passiert, ja, in meinem Leben.
Und auch in den 4 Wochen nicht?
Ist in diesen 4 Wochen leider nicht geschehen.
Das heißt, dieses Phänomen des Samenstaus ist nur ein Gerücht?
Das kann ich jetzt empirisch nicht sagen. Ich denke mal, das wird schon Leute geben, bei denen das sich auch von selber regelt, nachts im Schlaf. Habe ich auch oft gelesen in den Foren, nur bei mir war das eben nicht der Fall.
Irgendwann hast du es dann geschafft, wirklich diese 4 Wochen durchzuhalten. Wie war er dann der letzte Tag?
Ja, das war dann schon ein gewisser Stolz, ja. Probe war bestanden. Ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass ich es schaffen würde, durchzuhalten, aber ja, ich war dann schon stolz.
Hast du dir eigentlich Hilfe geholt innerhalb dieser 4 Wochen auch aus der Community, dass man sich da bestärkt, oder hast du das alles mit dir ausgemacht?
Ich habe das eigentlich mit mir alleine ausgemacht, ja. Ich habe schon ab und zu mal gelesen in der NoFap-Community auf Reddit, was andere Leute in der Situation gemacht haben. Aber ich habe jetzt nicht mit anderen Leuten in Kontakt gestanden, das nicht.
Viele NoFapper schreiben ja, dass sie dann eben nach so einem Monat in eine Art höheren Zustand kommen. Das klingt schon so ein bisschen fast religiös. Wie hast du es im realen Leben erlebt?
Ja, was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass man selbstbewusster wird, das würde ich sagen.
Warum?
Das hat vielleicht mit dem erhöhten Testosteronspiegel zu tun. Da gibt es auch eine ganz interessante Studie aus China, die besagt, dass Männer, die 7 Tage lang keinen Samenerguss hatten, dass deren Testosteronspiegel um 50% höher liegt. Ich glaube, nach 10 Tagen erreicht er das Maximum. Und das, denke ich, wirkt sich auch auf das Befinden aus, ja. Also ich würde sagen, es war schon vergleichbar mit vielleicht einer geringen Dosis Kokain oder Speed oder so. Dass ein bisschen mehr Punch hinter den Worten ist, hinter den Gesten, und man mit weniger Angst auf andere Leute zugeht. Im Sport auf jeden Fall habe ich das gemerkt, dass ich mehr Lust hatte auf Sport, dass ich mehr Energie hatte, länger laufen konnte und so weiter, dass mir leichter gefallen ist. Aber ich war auch weniger konzentriert. Dadurch, dass die Nerven ein bisschen blank liegen, habe ich jetzt nicht so wirklich meine innere Ruhe gefunden in diesen 4 Wochen.
Und dann an dem 31. Tag erstmal den ganzen Tag masturbiert oder wie ging es dann weiter?
Ja, das kann man sich ja vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so ausführen muss.
Musst du nicht. Und dann der erste Sex auch mit einer Partnerin danach. Wie war das dann? War das irgendwie anders als vorher?
Nee, das war dann eine ganze Weile später eigentlich erst. Ich habe aber auf jeden Fall mitgenommen aus diesem Experiment, dass ich meinen Umgang mit Pornografie geändert habe. Ja? Ich schaue eigentlich heute auch keine Pornos mehr, da habe ich aufgehört, auch ganz bewusst. Da hat das Experiment sicher einen Anstoß gegeben, über meinen Pornografiekonsum nachzudenken. Das war dann aber noch ein Prozess über Jahre hinweg.
Also warum hast du denn irgendwann gesagt, nee, Pornos lasse ich ganz weg? Also was, warum?
Ja, weil es einfach stumpf ist, auf irgendwelche bunten Pixel zu wichsen. Ne? Die wahre Erfüllung, die liegt draußen im Sex mit einer anderen Person, mit einem anderen Menschen. Das ist the real deal. Und wenn man das nicht haben kann, denke ich, sollte man immer noch das jeder selbst befriedigen, so viel er möchte. Aber Pornografie stumpft ab. Wenn du jeden Tag nackte Frauen, Geschlechtsteile und so weiter siehst, dann ist es halt nichts Besonderes mehr, wenn es dann halt wirklich mal passiert.
Und das heißt, wir verschumpfen so ein bisschen ab, was ja auch zum Teil Psychotherapeuten berichten und zum Teil gibt es ja auch in der Neurologie Forschung dazu, die dann eben sagt, wir brauchen dann immer härtere Trigger-Sachen und dann in einer normalen Partnerschaft triggert uns das nicht mehr genug.
Genau, ja klar. Das sind alles Supermodels, die da die verrücktesten Sachen machen und dann erscheint einem da die liebe Freundin auf einmal irgendwie ganz harmlos und unzureichend dazu. Das kann sicher passieren und dem setze ich mich ganz bewusst nicht mehr aus.
Wie ist denn so dein Eindruck auch von der Recherche, die du dann ja auch journalistisch vielleicht noch zusätzlich gemacht hast? Was sind das für Leute, die dabei sind weltweit?
Ja, das sind viele Leute aus der Selbstoptimierungsecke, Leute, die ihr Leben umkrempeln wollen, schlechte Gewohnheiten ablegen möchten, aber auch Sexsüchtige, Verklemmte. Leute aus verschiedenen Gründen kommen die dahin. Viele kommen eben auf dieses Forum, weil sie merken, dass sie ein Problem mit Pornografie haben.
Jetzt so mit ein bisschen Abstand auch so, du hast ja schon gesagt, du hast viel daraus gelernt, du hast deinen Pornokonsum mehr oder weniger auf 0 reduziert. Wem würdest du das Ganze empfehlen, das auch mal auszuprobieren?
Ich denke mal, mit dem Wichsen ist es wie mit allen Dingen im Leben, ist bei jedem unterschiedlich. Ne? Es gibt Leute, die kiffen den ganzen Tag und kriegen trotzdem ihr Leben auf die Reihe. Ja. Und beim Masturbieren ist es ist ähnlich. Da muss man, wer glücklich ist mit seinem Masturbationsverhalten, der sollte daran nichts ändern. Wenn man aber merkt, man hockt nur daheim und wendet sich nicht anderen Frauen zu und die Gedanken und das eigene Handeln kreisen nur um Selbstbefriedigung, dann ist es vielleicht mal keine schlechte Idee, sich da mal ein paar Wochen Abstinenz zu gönnen.
Würdest du empfehlen, direkt das so einen Monat zu machen oder ist ein Ziel vielleicht erstmal 3 Tage? Wie würdest du empfehlen, einzusteigen?
Ich denke, 3 Tage ist keine Kunst. Da kann man schon ein bisschen was drauflegen. Ein Monat ist natürlich schon heftig. Vielleicht mal eine Woche und schauen, wie es dann weitergeht.
Iron hat NoFap ausprobiert, 4 Wochen lang. Und sein Verhältnis zur Pornos hat sich danach stark geändert. Heute schaut er keine mehr.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
NoFap-Anhänger, die kommen zu ihr in die Sexualtherapie. Vivian Jückstock, die arbeitet am UKE in Hamburg als Diplompsychologin, Sexualtherapeutin. Und ich habe sie gefragt, womit kommen da die Leute konkret?
Ja, es sind sehr unterschiedliche Themen, die die Betroffenen zu uns bringen. Also es kann sein, dass exzessiver Pornokonsum den Ausschlag gegeben hat, dass die Person sagt, ich muss da was ändern, ich kann es von alleine nicht mehr regulieren oder auch nicht mehr reduzieren und deswegen dann auch professionelle Behandlung sucht.
Wann bin ich denn überhaupt pornosüchtig? Also wie diagnostizieren Sie das dann professionell?
Das richtet sich eigentlich nach den normalen Suchtkriterien, dass Versuche unternommen werden, und zwar erfolglose Versuche, das Verhalten zu reduzieren. Also, dass man es sich vornimmt und es dann aber nicht schafft. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, wenn es schon relativ fortgeschritten ist, dass wichtige andere Bereiche vernachlässigt werden. Also, dass zum Beispiel Termine nicht mehr rechtzeitig wahrgenommen werden, weil man noch eben schnell ein Porno gucken muss oder weil man morgens gar nicht erst aus dem Haus kommt, weil man so lange am PC hängt. Das wären alles so Suchtkriterien. Es gibt dann noch weitere. Das ist die Toleranzentwicklung. Das heißt, es muss irgendwie ein immer stärkerer Reiz oder mehr Reize kommen, um eine Befriedigung noch zu erreichen. Und nach diesen Kriterien richtet man sich letzten Endes bei der sogenannten Pornosucht auch.
Gibt es da so eine grobe Orientierung oder ist das völlig Schwachsinn? Also zu sagen, wenn man einmal am Tag masturbiert oder jeden zweiten Tag zu Pornos masturbiert, normal, aber wenn es dreimal am Tag ist, ist es vielleicht nicht so gut?
Nee, es gibt schon so eine grobe Anhalts- oder einen groben Anhaltspunkt. Das sind 7 Orgasmen pro Woche ungefähr. Mhm. Das gilt in Anführungsstrichen als normal oder das ist relativ unbedenklich. Was darüber hinausgeht, kommt langsam in den Bereich eines hypersexuellen Verhaltens. Dabei ist es jetzt unerheblich, ob der Orgasmus erlangt wird. Also ob das durch Masturbation ist, ob das durch sexuellen Kontakt mit einem anderen Menschen ist. Das ist eigentlich eher unerheblich, sondern da geht es sozusagen eher um die Einstufung von hypersexuellem, also vermehrtem sexuellen Verhalten.
Jetzt sagen die Leute aus der NoFap-Bewegung ganz klar, Enthaltsamkeit ist unser Weg. Das ist mein Weg daraus. Wie anerkannt ist diese Methode?
Also die ist jetzt speziell, was die Masturbation angeht oder auch hypersexuelles Verhalten noch nicht erforscht. Aber worum es ja eigentlich geht bei dem Verhalten, ist, dass eben komplett auf den Suchtstoff verzichtet wird. Also es ist eine komplette Abstinenz von sexuellem Verhalten, was da ja immer so zusammenfließt. Also ist es eigentlich eine Abstinenz von Pornografiekonsum? Ist es eine Abstinenz von sexueller Betätigung? Das wird da nicht so ganz getrennt, beziehungsweise wird so zusammengefasst, ne? Also dass die sowohl auf Pornografiekonsum verzichten als auch auf Masturbation. Damit wird so ein bisschen postuliert, dass Masturbation nur und ausschließlich mit Pornografiekonsum stattfindet. Das ist oft so, aber das ist ja nicht immer so. Und Masturbation kann ja auch ohne Pornografiekonsum stattfinden.
Und ist das zum Beispiel in der sexualtherapeutischen Praxis dann auch ein Ansatz, dass man sagt, absolut abstinent sein, wie es NoFap postuliert? Oder sagen Sie dann eher, naja, versuchen Sie es mal mit Reduktion oder masturbieren mal ohne Pornografie?
Ich denke, dass das auch immer ein relativ individuelles Vorgehen ist. Also es geht so natürlich auch darum, was stellt sich der Betroffene für sich selbst als hilfreich vor. Manchmal kann es leichter sein, erstmal ein Verhalten komplett zu unterbrechen. bevor man es reduziert. Das gute Beispiel ist irgendwie eine Tüte Chips oder Süßigkeiten oder eine Tafel Schokolade. Wenn man da nur ein Riegelchen isst, das können manche Menschen, aber durchaus nicht alle. Und ein bisschen so kann man es vergleichen, in der Anfangszeit zumindest.
Das heißt, das macht, höre ich daraus, dieses NoFap für einige Menschen möglicherweise wirklich Sinn.
Wenn die sich das selber vorstellen können, wenn die sagen, ich möchte da komplett rauskommen und ich möchte erstmal wieder überhaupt einen freien Kopf bekommen, um darüber nachzudenken, dann kann das Sinn machen. Das wäre jetzt mit Sicherheit nicht irgendwas, was eine Voraussetzung wäre in der Therapie. Sie müssen es aber erstmal komplett lassen und dann können wir darüber reden, weil so ein Verhalten ist ja auch nicht ohne Grund da. Also das passiert ja nicht, weil die Leute sonst nichts zu tun haben, sondern gerade wenn es eine Suchtdynamik im Hintergrund hat, dann gibt es auch bestimmte Funktionen, die dieses suchtartige Verhalten erfüllt. Und das ist zum einen Regulierung von Anspannung. Es kann anregend sein. Das ist sehr schwierig, einfach zu sagen, naja, dann lassen Sie es halt. Ja, wenn es so einfach wäre, dann hätten die das schon getan.
Ayrin hat schon davon erzählt, er hatte so eine Art Testosteron-Boost, sagt er. Ist da was dran? Also steigt mein Testosteron-Level, wenn ich länger nicht masturbiere? Ich habe Vivian Jückstock vom Institut für Sexualforschung der Uni Hamburg gefragt, steigt er wirklich, der Testosterongehalt im Blut?
Ja, sehr kurzfristig. Das ist so eine Studie aus 2003. Da wurde herausgefunden, dass der Testosteronspiegel tatsächlich so ein Peak, also eine Spitze, eine Hormonspitze nach ungefähr 7 Tagen erreicht. Mhm. Die reguliert sich dann aber wieder runter. Also das ist sozusagen ein einmaliger Anstieg und der reguliert sich dann wieder runter. Das geht nicht linear immer weiter. Je länger ich verzichte, umso höher wird mein Testosteronspiegel. Da kommen so Mythen auf irgendwie, die mit Samenstau und solchen Sachen zu tun haben, dass man sozusagen was ablassen muss, weil sonst zu viel drin ist. Das ist so nicht der Fall. Also es gibt einen einmaligen Anstieg, der ungefähr nach 7 Tagen laut dieser Studie den Höhepunkt erreicht hat. Da ist dann eine Testosteron-Serum nicht mal die Hälfte, also nicht mal doppelt so hoch. Aber es gibt einen kurzen Anstieg, der sich dann wieder reguliert und im längeren Verlauf sozusagen unerheblich ist.
Also langfristig dann doch kein großer Effekt?
Langfristig kein großer Effekt. Aber was ganz wichtig ist, was mit diesem Testosteron angesprochen wird, Testosteron ist schon eine Art Antidepressivum. Also wenn zu wenig Testosteron vorhanden ist, dann können auch depressive Symptome auftreten. Das heißt, Testosteron ist schon so ein sehr anregendes Hormon, also ein Hormon, was sozusagen Energie gibt oder auch antidepressiv wirkt. Insofern ist es nicht unerheblich, sozusagen, ob genug Testosteron im Körper ist oder nicht. Das kann man aber durch die Masturbation nicht wirklich beeinflussen.
Mhm. Kommen wir mal zu diesem körperlichen oder biologischen. Gibt es sowas wie Samenstau?
Nee, das gibt es nicht. Also das ist tatsächlich Quatsch. Es gibt keinen Samenstau. Die Spermien werden produziert und wenn sie nicht durch eine Ejakulation ausgestoßen werden, dann werden sie einfach wieder resorbiert. Also da staut sich nichts an. Es ist auch nicht so, dass man sozusagen zu viele Spermien produzieren kann und die dann irgendwann raus müssen, sondern die werden ganz normal wieder resorbiert vom Körper und so.
Jetzt gibt es unglaublich viele Erfolgsgeschichten. Hängt das dann möglicherweise mit diesem kurzfristig höheren Testosteron-Level zusammen? Gibt es so eine psychologische Ebene, auch stolz, sowas geschafft zu haben? Also woher kommen diese begeisterten Erfolgsgeschichten?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Kombination. Also dieser kurzfristige Anstieg des Testosterons, der hat noch nicht solche antidepressiven Wirkungen, dass die jetzt direkt da ins Gewicht fallen würden. Aber das eine ist, dass Triebverzicht echt stolz machen kann. Und das ist was wir sehr früh schon lernen. Das wird in der Psychologie bzw. Psychoanalyse Sublimierung genannt. Eine Art Triumph über die eigenen Triebe.
Also das, ja. Aber es kommt noch was anderes dazu, sagen Sie?
Ja, das Wichtigste ist der Stolz. Also gerade wenn es in sowas Suchtartiges geht, so jemand, der aufgehört hat zu rauchen, der ist auch erstmal wahnsinnig stolz und das trägt auch erstmal, weil man es geschafft hat, sein Verhalten zu verändern. Erstmal macht es ja große Angst, dann entstehen ganz viele Fragen. Was mache ich mit der Zeit, die mir dann zur Verfügung steht? Was mache ich mit den Gefühlen, die ich normalerweise mit Sexualität gut regulieren konnte? Aufzuhören mit einem Verhalten, das ist sozusagen der Endpunkt eines langen Entscheidungsprozesses. Und dann ist der ganz wichtige Punkt, dass es enorme Unterstützung eben in diesen Foren gibt. Also die unterstützen sich selber eigentlich im Prinzip wie so eine Art Selbsthilfegruppe oder Weight Watchers oder es gibt ja verschiedene solche Vereinigungen, die sich gegenseitig unterstützen, wenn man das Verhalten verändern will.
Und Sie berichten ja dann zum Beispiel auch, dass dann die Beziehungen zu Partnerinnen, Partnern besser werden oder sie überhaupt erst wieder im echten Leben jemand kennenlernen. Also da verändert sich dann auch insgesamt was?
ja, kann. Ich würde aber nicht sagen muss. Das ist ein gutes Gefühl, dass ich weiß, ich bin wer, der was schaffen kann, und ich kann was schaffen, was schwer ist, nämlich mit bestimmten Verhalten aufhören. Dann bin ich stolz, das ist gut für meinen Selbstwert. Wenn ich einen verbesserten Selbstwert habe, sage ich, naja, wenn ich das geschafft habe, schaffe ich andere Dinge vielleicht auch. Ich spreche einfach mal jemanden an und dann geht es so ein bisschen seinen Weg.
Gibt es auch Motive, die so auf der moralisch-religiösen Ebene liegen? Weil ich sage das, weil gerade aus den USA gibt es aus diesem stark christlich geprägten evangelikalen Umfeld auch so diese Idee, heb dich auf, also auch so dieser religiöse Aspekt in dieser Enthaltsamkeit.
Ja, ganz sicher. Also Enthaltsamkeit ist ja eins der großen religiösen Themen. Da sehen Sie auch schon wieder die Belohnung des Triebverzichtes, ne? Also wenn ich über die bösen körperlichen Triebe triumphiere, kann ich zu höheren geistigen Sphären aufsteigen. Das ist jetzt sehr, sehr polemisch formuliert, aber natürlich steckt das da drin. Also das wir haben eine Gesellschaft, die auf Triebverzicht aufbaut und auf Triebkontrolle aufbaut.
Sie haben eben das schon angesprochen, dass es in der Sexualtherapie ja eben auch Angebote gibt für hypersexuelles Verhalten, also sehr, sehr extrem oder sehr, sehr viel Sex, wo Leute drunter leiden. Wie sieht so eine Therapie aus bei hypersexuellem Verhalten?
Ja, was bei uns bald startet, ist eine Gruppentherapie. Es gibt schon Ansätze, die sich hauptsächlich an einer Suchtbehandlung orientieren. Und da gibt es eben auch unterschiedliche, also entweder verhaltenstherapeutische Ansätze oder auch psychodynamische Ansätze. Und da muss man ein bisschen rausfinden zum Ersten, welche Funktionalität hat dieses suchtartige Verhalten? Also warum taucht es überhaupt auf? Brauche ich das, um mich zu beruhigen? Oder brauche ich das, um mich überhaupt anzuregen und zu sagen, komm, Motivation für den Tag, erstmal masturbieren und dann geht's los? Und was gibt es für alternative Strategien, um die Bedürfnisse anderweitig zu befriedigen? Also wenn ich frustriert bin, was kann ich eigentlich tun, um mit meinem Frust umzugehen?
Freunde treffen, statt zu masturbieren zum
Beispiel.
Ganz
genau, ja.
Sport, sowas.
Genau.
Wenn man selber merkt, ich habe so das Gefühl, das ist nicht mehr gut, mein Masturbationsverhalten. Ich masturbiere da vielleicht 3-mal am Tag oder ähnliches. Wo kann ich mich hinwenden?
Im Prinzip kann man sich an, wenn das Gefühl ist, irgendwie, man möchte das psychotherapeutisch behandeln, kann man sich an niedergelassene Psychotherapeuten wenden. Man kann auch schauen, ob jemand eine sexualtherapeutische Zusatzausbildung hat. Man kann zum Beispiel sich auch an Pro Familia wenden oder andere Sexualberatungsstellen, also aber auch an niedergelassene Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen.
Wenn ihr eine Woche nicht masturbiert, dann steigt der Testosteronlevel, aber nur sehr kurzfristig, sagt Vivian Jückstock, Sexualtherapeutin an der Uni Hamburg. Dankeschön. Ja, und habt ihr Erfahrungen mit NoFap? Was hat das vielleicht mit euch gemacht? Oder seid ihr ganz glückliche Masturbierer? Wir freuen uns über euer Feedback, Rückmeldung und auch Kritik. Schreibt an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz, danke fürs Lauschen. Ahoi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.